Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann, habe euch herzliche Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus Plauen. Und wir freuen uns nächste Woche schon auf den Volkmar, weil der uns dann zurück besucht. Und da ist es gut, dass wir so als ja, Gemeinden ein bisschen miteinander die Kontakte weiterführen können. Ihr habt heute Urlaub, merke ich. Und manche sitzen im Dunkel, hier vorne wäre noch so viel Platz. Aber ihr habt euren gewohnten Platz, ich weiß, wie das ist. Ich fange mit einer ketzerischen Frage an, ich weiß gar nicht, ob man das stellen darf. Wer von euch hat schon mal im Lotto gewonnen? Ich bitte um ein Handzeichen. Nur so klein. Das Ding ist so eine Sache, bei mir auf Arbeit ist es so, dass meine Kollegen spielen, die haben so eine Tippgemeinschaft und die drohen mir immer und sagen, wenn das Ding mal gut ausgeht, dann sind ganz wenige, also ich und noch 3-4 andere, ihr seid dann ganz alleine hier. Und ihr müsst den Laden dann irgendwo, müsst ihr schaffen. Und das mit dem Lotto ist ja eine gute Sache. Es gibt eine klare Grundregel. Wer nicht spielt, gewinnt nicht. Das heißt, ich gewinne jede Woche den Einsatz, den die anderen bezahlen. Ist mir auch schon gut. Aber das ist nicht so aufregend. Ich zähle das jetzt nicht mit. Aber das mit dem Geld ist ja auch so eine Sache. Es ist ja nur Geld. Und wenn man dann die Geschichten liest von Leuten, die also mal im Lotto richtig gewonnen haben und kurz drauf, dann sind die wieder ganz ärmliche Leute. Es bringt nicht immer richtig viel. Deshalb meine nächste Frage, wer hat schon mal Gottes Segen erlebt? Viele, fast alle. Wer hat in der letzten Woche Gottes Segen erlebt? Das ist ja eine vielschichtige Sache. Gottes Segen kann man auf ganz unterschiedliche Weise erleben. Kann man als Hilfe erleben, als Unterstützung, auch als Geschenk, als eine Sache, die ich erlebe. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken. Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Und bei uns im Schaukasten in der Gemeinde oder an der Straße hängt dieser Sticker. Ich brauche Segen. Es war mal so eine Aktion von verschiedenen Kirchen, von den Marburger Medien wurde das herausgebracht. Und da kann man den QR-Code scannen und dann kommt man auf eine Website und jedes Mal, wenn man draufklickt, kriegt man einen anderen mutmachenden Bibelvers, eine Zusage, manchmal auch einen irischen Segen oder ein Choral oder irgendwo was kriegt man dort immer angeboten. Das heißt, wer also eine Ermutigung wünscht, könnte dort draufklicken und merkt, aha, dort gibt es Zusagen, die für mich mutmachend sind, die mir weiterhelfen. An Gottes Segen ist alles gelegen, ist so ein Sprichwort. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen manchmal, aber es ist so, dass uns Gott dort wirklich rundum beschenkt, dass Gott uns vieles gibt, dass Gott uns ausstattet, auch in einer Art und Weise und in Situationen, wo wir es überhaupt nicht wahrnehmen, dass es so im Untergrund da ist und dass wir Nutznießer sind, dass wir das manchmal gar nicht zuordnen, aber wir erleben, wie uns Gott beschenkt, wenn wir näher drüber nachdenken. Ich habe heute gedanklich 4 Punkte, die ich nicht einzeln nennen würde, aber dort geht es irgendwo vom Geländer her lang. Und mein erster Punkt, Gott gibt zuerst gerne und viel. Die Grundlage, die wir haben, dass wir also unser Leben hier leben können, dass wir auch unser Leben als Christen leben können, die hat Gott gelegt. Und Gott hat wirklich alles gegeben. Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat uns gemacht, Gott hat uns Leben gegeben und Gott hat auch die Basis gegeben, dass wir nicht nur dahin vegetieren, sondern dass wir ein Leben haben, was Zukunft hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat dort nicht nur für uns jetzt gesorgt, sondern Gott hat diese Tür aufgemacht in die Ewigkeit und hat gesagt, du Mensch, wenn du das wahrnimmst, wenn du das willst, wenn du dort zusagst und dich mir, Gott, zuwendest, dann gebe ich dir ewiges Leben. Und ich habe das Hauptproblem, das große Dilemma beseitigt und habe eine Rettungsmöglichkeit geschenkt. Das ist uns oft ja, so in Fleisch und Blut übergegangen, die wir Christen sind. Wenn wir Mahlfeier halten, wenn wir an Brot und Wein denken, dann werden wir daran erinnert, dass unser Herr sich für uns hingegeben hat, dass unser Herr sich dort ja, zuallererst auf den Weg zu uns Menschen gemacht hat und dass er dort diese Grundlage gelegt hat. Paulus schreibt in 2. Korinther 8, ihr wisst, also die Korinther wussten das scheinbar, was Jesus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er war reich und ist euretwegen arm geworden, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist der Segen, die Zuwendung, das Riesengeschenk, was uns Gott macht, was dir und mir Gott gibt. Und wir dürfen uns daran erinnern, dürfen das wertschätzen. Wir wollen ihm dafür danken, haben wir auch gerade durch die Lieder getan, dass wir Gott die Ehre gegeben haben, dass wir uns gefreut haben über das, was er uns geschenkt hat. Die Frage ist, wie prägt Gottes Segen dein Leben? Nimmst du das wahr? Ist es tief im Herzen drin, kommt aber nicht raus vielleicht, das mit dem Segen ist und mit der Freude, die tief in mir ist, die sieht man ja manchmal nicht an meinen Gesichtszügen. Ich bin manchmal so ein sachlicher Typ, der dann auch einfach nur vor sich hinschaut und die Emotionen sind tief versteckt. Vielleicht geht es dir auch so. Sieht man dir an, dass du Gott mit seinem Segen erlebst? Es ist ja heutzutage auch fast ein bisschen gefährlich, wenn wir glücklich und zufrieden aussehen. Wenn Menschen glücklich und zufrieden aussehen, dann hat man den Eindruck, denen geht's gut, die haben alles das, was sie brauchen. Ja, die haben so viel, dass die also auf jeden Fall ja, rundum versorgt sind. Und die brauchen auch nicht mehr. Von denen kann man vielleicht noch was kriegen, weil die ja fröhlich und zufrieden sind. Und manche, die scheuen sich da ein bisschen auch und halten sich zurück, ihre Zufriedenheit und Dankbarkeit zu zeigen, weil sie sagen, wenn ich das tue, dann kommen alle Leute zu mir und wollen was. Und das, ich will mal lieber meine Ruhe, ich will mich mal lieber zurückhalten. Und wenn ich ein bisschen leidend und ein bisschen traurig aussehe, dann fragt mal jemand nach und dann bekomme ich ein bisschen Mitgefühl und dann ein bisschen Zuwendung. Manchmal, ja, geht es uns auch so. Manchmal kennen wir auch Leute oder begegnen Leuten, die da lieber ein bisschen ja, den Kopf gesenkt halten und ja, ein bisschen dezent und vorsichtig umgehen. Wir haben als Christen auf jeden Fall allen Grund, fröhlich und dankbar zu sein, weil Gott uns ja nicht nur beschenkt hat, wie ich es vorhin gesagt habe, weil Gott uns nicht nur versorgt, weil Gott uns nicht nur ja, rundum vieles Gutes gibt, sondern ja, weil das eine Sache ist, die auch unabhängig von unserer Stimmung ist. Ja, nicht ist, sein könnte. Ich kenne in der Verwandtschaft eine ältere Frau, wenn ich die frage, wie es ihr geht, sagt die immer, mir geht's gut. Ich bin fröhlich, sie sieht auch fröhlich aus und es ist wirklich so, dass es für sie eine ehrliche, eindeutige Antwort ist. Es geht ihr gut. Und wenn ich sage, wie geht's deinen Füßen? Sie kann sehr schlecht laufen. Und das wird auch nicht besser. Und die Füße tun weh. Und es macht Mühe. Aber die erste Frage immer, es geht mir gut. Ich bin fröhlich. Sie hat es so für sich festgelegt und dort ist es ja, eine ganz andere Sache als bei diesem wehmütigen Blick. Sie freut sich und ist dankbar über das, was geht und ist nicht traurig über das, was nicht geht. Sie jammert nicht, dass sie keinen Marathon mehr laufen kann und auch ja, nicht mehr bis zum Diska, der nur ein paar hundert Meter weg ist. Fährt sie mit dem Auto, das geht auch. Und sie ist insgesamt eine ausgeglichene, fröhliche Person, weil sie das oben anstellt, was sie hat. Und viele Dinge machen uns Mühe. Viele Dinge hängen bei uns wirklich auch in den Seilen drin. Vielleicht hast du Krankheit, vielleicht hast du Not, vielleicht sind dir nahestehende Menschen ja irgendwo so wert, dass du merkst und mit ihnen mitleidest, wenn sie Probleme haben. Vielleicht geht einfach alles schwierig, die Arbeit, die hängt, oder manches hat nicht geklappt. Dort ist eben ja, die Frage, wie sehr lässt du das dein Leben bestimmen oder schaffst du es mit Gottes Hilfe, dort den Blick drüber raus zu wenden, auf das, was Gott dir gibt. Dort, ja, das kann man manchmal nicht befehlen, aber man kann es versuchen anzustreben. Manchmal klappt es, es gibt auch wieder andere Situationen, da klappt es nicht. Wie gehen wir Menschen mit dem um, wir Christen mit dem um, was Gott uns gegeben hat? Was machen wir damit? Und ich habe von Bonhoeffer mal einen Satz gehört, gelesen, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Übersetzt in die Einzahl heißt es, bist du der Endverbraucher von Gottes Gaben, von Gottes Segen, von Gottes Gnade? Oder bist du eine Zwischenstation? Schaffen wir es, schafft ihr es als Gemeinde, als Kirche, Gottes Segen, Gottes Gaben weiterzugeben an die anderen? Schaffe ich das persönlich, dass ich es schaffe, von dem weiterzugeben, was Jesus mir sagt? Das ist die Herausforderung und dort möchte ich heute mit euch ein Stück drüber nachdenken. Und ich denke vom Grunde, dass Gott auf jeden Fall will, dass wir Menschen sind, die fröhlich in seiner Nachfolge leben, die in einer fröhlichen Beziehung zu ihm leben, dass man uns das ansieht und dass das auch von anderen abzuspüren ist. Und ich habe mir heute einen Text rausgesucht, den ich mit euch durchgehen will. Da steht in 2. Korinther Kapitel 9, ab dem Vers 6. Ich habe den jetzt hier vorne mit an der Wand und ich dachte, dass wir den Vers für Vers durchgehen und gemeinsam ja noch mal kurz durchdenken die Sache. Mein Grundgedanke war, weil ich irgendwann in meiner Bibellese im Korintherbrief durchgekommen bin vor 3-4 Wochen, dann habe ich gemerkt, natürlich ist es ein Bettelbrief, den der Paulus von Korinth wahrscheinlich von Rom aus nach Korinth schreibt. Der bettelt die Korinther an, dass sie spenden sollen nach Jerusalem. Kommen wir dann gleich dazu. Und mein Gedanke war aber nicht, dass ich das so gelesen habe, ihr lieben Leute, hier geht es ums Geld. Ich weiß nicht, wie eure finanzielle Situation in der Gemeinde aufgestellt ist. Habe da nicht nachgefragt, ist nicht der Anlass. Und ich merke auch, vielleicht ist es auch ein Anlass und ich weiß es noch nicht. Ja? Egal, Gott sortiert die Gedanken bestimmt. Ich habe gemerkt, es geht nicht nur um Geld. Es geht aber darum, dass in diesem Text ein Trick versteckt ist, ein Geheimnis, wie wir Gottes Segen steigern können. Und wie wir Gottes Segen ja, vermehren können. Und wenn wir gerne Gottes Segen wünschen, wenn wir sagen, wir brauchen Gottes Segen, wir brauchen die Zuwendung, die Gott uns gibt. Und wir hätten eine Chance, dort noch einen Bonus zu kriegen, dann wäre das doch eine geniale Sache. Paulus schreibt also diesen Bettelbrief und ich fange mal an mit dem ersten Vers. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jo. Logischer Zusammenhang, wer nicht sät, wird auch nicht ernten, könnte man sagen. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Ist eigentlich soweit eigentlich klar und logisch, wenn da nicht das Wetter wäre. Es geht nicht immer so, dass wir sparsam säen, dass wir reichlich säen und reichlich ernten, wenn es trocken ist oder wenn es zu nass ist oder so, dann klappt es nicht so. Gott hat dort schon noch irgendwo einen großen Anteil durch die Witterung und ja, der Boden hat auch noch einen gewissen Anteil und irgendwo was. Darum soll es mir aber nicht gehen. Es ist keine Erntedankpredigt für mich. Nächster Satz. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Paulus nimmt hier in dieser Stelle den Druck und die Luft aus dem ganzen Thema raus und sagt, ich will hier nicht mit dem Knebel kommen und will sagen, bitte, ihr lieben Leute, macht die Pieben locker und spendet, sondern er sagt, überlegt selber, ihr seid schon groß, ihr könnt überlegen, was euch die Sache wert ist. Er beschreibt oder hat es ihnen auch beschrieben. Oder es ist ihnen klar, was da nur ist. Und er möchte, dass die Leute nur das geben, was sie wirklich fröhlich gerne von Herzen geben. Jerusalem war ja die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Dort ging alles los. Pfingsten. An einem Tag 3000 Taufen, Riesenwachstum der Gemeinde. Dort war auch ein Miteinander in dieser Gemeinde, was wahnsinnig war. Die Leute, die haben ihr Hab und Gut komplett der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Also verkauft, was sie hatten, das Geld gespendet. Sie hatten alles zusammen, wie eine riesengroße Kommune. Die haben sich eingesetzt und das ist ein Vorbild, das ist eine Sache für uns beispielhaft, wo wir staunen und wo wir sagen, das war damals so, vielleicht geht es heute nicht mehr ganz so. Ich weiß nicht, welche Gemeinde heutzutage das so macht. Bei uns im Blauen ist es nicht ganz so. Manchmal, wenn man zur Jahresgemeindestunde dann sieht, wie viel gespendet wurde und wenn man dann die Summe, die also als Spenden eingelegt wurde, wenn man die durch 12 teilt, und durch die Anzahl der Gemeindeglieder, dann kommt nicht der Zehnte raus, sondern dann kommt alles Bürgergeldempfänger raus. Weiß nicht, wie viel jeder gibt, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Diese Gemeinde Jerusalem war also damals der Start. Und jetzt ist die Gemeinde einige Jahre später auf einmal in großer Not. Warum es so gekommen ist, wie es so gekommen ist, ob Verfolgung oder ob irgendwo Enteignung dabei war, keine Ahnung. Die Zusammenhänge weiß ich nicht. Jedenfalls ist es so, dass der Paulus weiß um die Situation und der Paulus sagt, ich muss dort einfach unterstützen. Weil wir, die Heidenchristen und die Leute in Korinth, die können auch gerne dort was mit unterstützen, dass die Gemeinde der Juden in Jerusalem dort eine Hilfe erlebt. Und deshalb sagt er, jeder gebe, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aha, liebt Gott auch einen unfröhlichen Geber? Liebt Gott auch einen, der nicht gibt? Es wäre ja interessant, wenn ich jetzt sage, gut, ich kann mir also Gottes Liebe verdienen, dann spende ich mal was, dann gebe ich mal was. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Ich glaube, Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt jeden Menschen von der Basis gleich, macht keinen Unterschied. Gottes Liebe kann ich mir nicht verdienen. Aber es ist so, dass Gott sich natürlich freut, wenn jemand gibt. Ich habe mal dieses Wortspiel gehört, Gott liebt mich auf jeden Fall, aber ob Gott mich mag, und ob Gott die Dinge mag, die ich tue, das wird nicht immer so sein. Gott mag auch manchmal oder mag auch manche Sachen nicht, die ich letzte Woche getan habe. Das ändert nichts an seiner Liebe, aber das zeigt, dass Gott einfach nicht mit mir einverstanden ist an manchen Stellen, weil ich manche Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Gott aber vermag euch jede Gnade reichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das schreibt Paulus an die Geber nach Korinth. Und sie werden dort, wenn sie etwas geben, die Gnade überreich haben. Damit sie, und dann steht drei Dimensionen, in allem, alle Zeit, alle Genüge. Wenn Gott uns genug gibt, dann ist es genug. Dreidimensional, gut, genug. Das ist kein Wohlstand. Ich denke, Wohlstand ist eine Falle des Teufels. Der Teufel gibt uns mehr, als wir wirklich brauchen, und das verkraften wir manchmal nicht. Und da haben wir eine Stolperfalle dabei. Aber Gott gibt genau so viel, wie wir brauchen, und zwar, dass es an den drei Ecken und Enden nicht fehlt, dass es genug ist, dass wir haben, was wir haben wollen, dass wir versorgt sind, und zwar rundum versorgt. Das verspricht Gott. Und dann zitiert er noch den Satz aus Psalm 112, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Tja, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Hier merken wir, wenn der Bauer etwas säen will, dann braucht er Samen. Und manchmal, wenn wir etwas geben, dann brauchen wir natürlich etwas, was wir geben wollen. Aber der Samen ist nicht wirklich das, was der Bauer einbringt. Denn eigentlich gibt Gott auch den Samen, den der Bauer dann ausstreut. Und wir geben eigentlich auch das, was Gott uns mal irgendwann gegeben hat und was wir dann weitergeben, wenn Gott uns dort versorgt hat. Im Vers 11, ich rutsche weiter. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Durch die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Paulus verspricht den Leuten in Korinth, dass sie reich gemacht werden, was er ja vorher in dem Vers 8 auch schon mal angedeutet hat, dass sie erleben werden, dass Gott sie versorgt, dass Gott bei ihnen ist. Und er zeigt auch, was ihre Spende bei den Leuten in Jerusalem bewirken wird. Er sagt nämlich, dass der Mangel dort ausgefüllt wird, dass sie also etwas bekommen, worüber sie sich freuen, was ihnen weiterhilft. Und dann steht im Vers 12 am Ende, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Da steht in einer anderen Übersetzung, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn die Leute in Jerusalem die Spende erhalten, werden sie sich selber freuen. Und es wird auch in dem Umfeld der Gemeinde Leute geben, die das wahrnehmen und die sich darüber freuen und die sagen, das war wirklich gut. Die haben dort eine Spende bekommen, von der Gemeinde in Korinth. Das ist eine Sache, die hat ihnen weitergeholfen. Und diese Menschen werden Gott dann genauso dahinter entdecken und werden sich darüber freuen. Ich lese den Vers 13. Da steht, denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Die Menschen in Jerusalem werden also, wenn sie das Geld, wenn sie die Spende empfangen, dankbar sein gegenüber der Gemeinde in Korinth. Und sie werden dort Gott dahinter sehen, werden Gott danken. Und sie verstehen, dass die Menschen in Korinth nicht nur Menschen sind, die also über das Evangelium reden, über das Evangelium hören, sondern dass das auch Auswirkungen hat für sie, dass sie verstehen und dass sie umsetzen, dass sie also vom Hören zum Tun kommen und das wirklich auch in ihrem Leben haben, dass sie dort Gottes Gaben, die sie selbst bekommen haben, weitergeben. Im Vers 14 steht, sie werden für euch beten, die Jerusalemer, also für die Menschen in Korinth, und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Und gleich noch den Vers 15 mit dran: Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Ich habe das mal noch ein bisschen dargestellt, wie das gemeint sein könnte. Also wir haben zwei Gemeinden, die Gemeinde in Korinth und die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde Korinth unterstützt die Gemeinde in Jerusalem, die spendet dort an diese Gemeinde. Und natürlich wird die Gemeinde in Jerusalem auch für die Gemeinde in Korinth, auch für die Gemeinde in Jerusalem beten. Wenn ich eine Sache unterstütze, so ist es bei mir. Wir haben Patenkinder irgendwo im Süden in Afrika. Und wenn wir die unterstützen, dann bete ich auch für die. Jeden Tag, wie für meine Kinder auch. Weil ich sage, mir ist es wichtig, dass die nicht nur versorgt werden, dass die auch in so einem Glaubenszentrum von Compassion da irgendwo sind. Und ich bete für die, weil die mir wichtig sind. Und weil ich denke, das ist wichtig, dass die nicht nur versorgt werden und genug zu essen haben, sondern dass sie auch im Glauben dort eine Anleitung, eine Hilfestellung bekommen. Und ich freue mich, wenn ich was von ihnen höre, und ich bin Gott dankbar. Das ist meine Unterstützung. Und dann ist es so, dass die Leute von Jerusalem dankbar waren für diese Spende und sie danken Gott dafür. Das eine Patenkind, der Junge, ist schon bestimmt so, denke ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass der auch schon, wenn das gesprochen wird, dass der Gott dankt. Dass er sagt, ich finde es gut, dass mich irgendwelche Leute, die ich nicht persönlich kenne, unterstützen. Und das ist gut. Also das Geld, was ich denen gebe, macht mich nicht ärmer, aber es hilft dort an dieser Stelle. Und das hat Gott ja auch in diesem Text versprochen, dass wir nicht ärmer werden dadurch, sondern dass er uns ja rundum Genüge gibt, auch wenn wir etwas abgeben. Jetzt gibt es das Umfeld. Um Jerusalem haben wir gelesen. Die Menschen um die Gemeinde in Jerusalem merken, wenn dort etwas geschieht, wenn sich dort die Gemeinde, die Kirche weiterentwickelt, wenn dort die Leute erleben, wie sie unterstützt werden, dann sehen sie Gott dahinter. Und sie loben Gott, sie danken ihm, sie freuen sich drüber, dass Gott dort auch diese Gemeinde so unterstützt. Vielleicht nicht freuen, aber sie nehmen es wahr und sie danken Gott. Ich denke, so ist es immer. Wenn irgendwo eine Gemeinde wächst oder wenn man eure schönen Räume hier sieht und so, die Leute außen herum, auch die nicht hier zu Gast sind, die werden das sehen und die werden es wahrnehmen. Und wenn sie fromme Leute sind, werden sie Gott danken. Und wenn es andere Leute sind, die Gott nicht kennen, dann werden sie zumindest drüber knobeln oder werden drüber staunen, was hier passiert. Weil das eben eine Sache ist, die auch vom Glauben getragen wird und nicht nur finanziell organisiert ist. Und dann stand hier: Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Die Jerusalemer sagen, es wäre doch schön, wenn wir die von Korinth mal kennenlernen könnten. Und die von Korinth sagen, es wäre doch schön, wenn wir mal schauen würden, was mit unserem Geld in Jerusalem möglich wurde. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mein Patenkind mal sehen könnte dann irgendwann. Oder umgedreht. Vielleicht auch. Ist nicht so gedacht. Sollte man nicht machen, glaube ich, oder wie? Ich weiß es nicht. Steht nicht zur Debatte. Aber das Normale ist, wenn jemand gerne fröhlich gibt und wenn jemand dankbar empfängt, sind sie beide in der Richtung, dass sie sagen, wir schauen auf Gott, der das möglich macht, der uns verbindet. Und der eine betet und dankt und der andere betet und dankt auch. Und Menschen nehmen es außen herum wahr. Und die beiden würden gerne Gemeinschaft miteinander haben. Das ist Segen. Und auf diese Weise können wir Gottes Segen erleben, wenn wir selber weitergeben von dem, was wir haben, wenn wir was empfangen von Menschen, die mehr haben oder an dieser Stelle im Moment gerade mal haben, wo wir gerade mal nicht haben. Und hier geht es nicht um Geld, nicht nur um Geld, es kann auch um Geld gehen. Es kann auch um Zeit gehen, um Zeit zum Zuhören, um Wegbegleitung, um Unterstützung. kann auch eine andere Art von Geben sein, nämlich Vergebung. Dass wir einander vergeben, dass wir einander ja, einen Neuanfang möglich machen, dort, wo was schiefgelaufen ist. Dass wir einander guten Rat geben oder ja, einfach helfen im Alltag. Ich weiß nicht, wo du das in der letzten Woche erlebt hast, wo du Gottes gute Gaben in der letzten Woche erlebt hast, wo du gemerkt hast, dass Gott dir was geschenkt hat oder wo du vielleicht auch anderen was gegeben hast. Gott liebt fröhliche Geber und das möchte ich euch gerne so mitgeben, auch als Herausforderung für die neue Woche. Überlegt mal, wo ihr etwas säen könnt, wo ihr etwas weitergeben könnt, wo ihr ja von dem, was Gott euch gegeben hat, ein Stück weitergeben könnt. Probiert es mal aus. Nicht nur, dass ihr etwas investiert, sondern dass ihr auch dafür betet, dass ihr mit Gott im Gespräch seid, ihn vielleicht auch fragt. Gott, hast nicht eine Idee, wo ich was säen könnte, wo ich was einsetzen könnte? Und dass ihr auch wahrnehmt, wo ein anderer euch beschenkt, wo ein anderer euch ermutigt, wo ein anderer euch Hilfe gibt. Ich wünsche euch, dass das gelingt und dass ihr damit gemeinsam ja, auch Verbundenheit erlebt. Ich wünsche euch, dass ihr damit auch ja, die Verbindung zu Gott einfach erlebt, wo er sagt, wir sind nicht nur miteinander irgendwo sinnvoll und nützlich in Kontakt, sondern wir bitten Gott und sind mit Gott im Gespräch und sind durchs Gebet verbunden, auch wenn wir vielleicht weit entfernt sind und dort miteinander ja, gar nicht so direkten körperlichen Kontakt haben können. Gott hat versprochen, uns umfassend und ja, unsagbar reich zu beschenken. Und ich denke, wenn wir das im Miteinander erleben, dann werden wir auch Gottes Segen, Gottes Gnade noch mal mehr erleben, als wenn wir nur auf uns egoistisch oder sparsam ausgerichtet sind. Gott hat es versprochen, dass er uns dort segnen will, dass er fröhliche Geber lieb hat. Und ich denke, das ist ein Versprechen, eine Zusage, die wir testen können. Und ich wünsche euch dort ein super Testergebnis. Gott sei mit euch. Amen.